Liebe Gemeinde, es ist die letzte Rede Jesu. Danach beginnt die eigentliche Passion. Es kommt noch das Abendmahl, dann die Verhaftung, das Verhör bei Pilatus und dann die Kreuzigung. Es ist die letzte Rede und sie handelt vom letzten, vom jüngsten Gericht. Und es ist ein langer Text. Diese Szene beschreibt der Evangelist Matthäus so: Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt. Er wird sie in zwei Gruppen aufteilen, wie ein Hirte, der die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er rechts von sich aufstellen und die jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten: Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen links von sich sagen: Geht weg von mir. Gott hat euch verflucht. Ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir nicht für dich gesorgt? Da wird er ihnen antworten: Amen, das sage ich euch. Was ihr für andere nicht getan habt und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr für mich nicht getan. Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe, aber die Gerechten empfangen das ewige Leben. Liebe Gemeinde, wie schon angekündigt, das ist ein Text über das jüngste Gericht und der macht jetzt nicht gerade gute Laune. Vor Gericht, da will ja niemand hin, außer vielleicht ein Anwalt. Ich weiß es nicht, jedenfalls in seiner Rolle als Anwalt. Gericht macht Angst. Und Angst macht auch, wie die Geschichte erzählt wird. So grob bleibt ja das hängen, da sitzt der Richter, er teilt die Menschen in zwei Gruppen. Sie bekommen gesagt, warum sie gut sind und warum sie böse waren und was folgt. Ewige Strafe für die einen, ewiges Leben für die anderen. Zweimal ewig, weil wir es ja mit dem letzten Gericht zu tun haben, um die Sache noch dramatischer zu machen. Ein Gottesdienst über das jüngste Gericht mit all dem, was wir auch wissen, wie mit diesem Begriff jüngsten Gericht ja in der Geschichte Angst gemacht wurde und bis heute Angst gemacht wird, das ist ein Gottesdienst praktisch bedrückend mit Ansage. Aber ich habe mir vorgenommen, Sie heute mit guter Laune zu entlassen. Und das versuche ich dadurch, dass ich den Text nochmal unter verschiedenen Perspektiven anschaue, sozusagen kreuz und quer lese. Die erste Perspektive nenne ich mal die historische. Also meine These, Jesus hat diese Rede so gar nicht gehalten. Da ist später von Matthäus etwas dazu komponiert worden. Deshalb brauchen wir es schon mal so wörtlich nicht zu nehmen. Wir hatten am letzten Mittwoch eine Veranstaltung mit Pater Kern, der ehemalige, Oberst des Jesuitenorden drüben in der Clara-Kirche, der uns einen Vortrag über das Markus-Evangelium gehalten hat und der uns auch noch mal anhand dieses Beispiels klargemacht hat, wie wichtig die historische Einordnung ist. Also die Situation dessen, der den Text letztlich aufgeschrieben hat. Bei Matthäus ist es so, er lebt 80 bis 90 nach Christus, so genau weiß man es nicht, also gut 50 bis 60 Jahre nach dem Ereignis, um das es hier geht. Und er war ganz offensichtlich natürlich selbst nicht mit dabei, sondern er schreibt große Teile seines Evangeliums von Markus ab, der allerdings auch selber nicht mit dabei war, aber Matthäus ergänzt auch noch ganz viel. Sein Evangelium hat ganze 12 Kapitel mehr. Und diese Szene, um die es jetzt geht, Jesus direkt vor dem Passafest, vor der Festnahme, Verhör und Kreuzigung, die beschreiben die Evangelisten unterschiedlich. Johannes ist sowieso außen vor, der geht die Sache ganz anders an. Aber die drei sogenannten synoptischen Evangelien, also Markus, Matthäus und Lukas, sie erzählen an alle an dieser Stelle von einer Rede, aber bei Markus und Lukas ist die viel kürzer. Und bei Matthäus geht sie eben über Seiten. Gleich ist, dass alle drei, bei allen dreien kündigt Jesus an, dass Jerusalem und der Tempel zerstört werden. Dass die Menschen, die dort leben, nicht werden fliehen können und die meisten von ihnen umgebracht werden. Das ist ja das Trauma der Juden. Zweimal wurde der Tempel zerstört. Einmal schon viel früher, über 600 Jahre früher, 586 vor Christus. Und danach folgt das, was man auch so vom Hörensagen kennt, das babylonische Exil. Und die Propheten Jesaja und Jeremia, die leben zu dieser Zeit und wirken in dieser Zeit. Und die zweite Zerstörung des Tempels findet dann statt 70 nach Christus, also etwa 40 Jahre, nachdem Jesus gestorben war. Und das führt zur Zerstreuung der Juden im Prinzip bis 1948. Also bis zu diesem Datum, was heute wieder in aller Munde ist. Und wir sehen, dass die Geschichte von damals ganz viel mit dem zu tun hat, was wir heute erleben. Es ist also diese Zerstörung des Tempels zu der Zeit, als die Evangelisten leben, schon passiert. Wie gesagt, schon Markus, der erste Evangelist, schreibt Jesus aber zu, dass er diese Katastrophe vorhergesehen hat. Darüber kann man spekulieren. Wahrscheinlich wird er das so natürlich nicht vorhergesehen haben, aber es hat auch schon zur Zeit Jesu eine Endzeitstimmung geherrscht. Denn die Situation war auch damals schon alles andere als gut. Die Juden waren in ihrem eigenen Land gefangen. Sie waren unterdrückt und konnten ihr religiöses Leben nicht wirklich leben. Zur Zeit des Matthäus ist dann aber diese Katastrophe längst passiert. Und das ist jetzt ja interessant. Man könnte ja meinen, naja, das ist ja der Tempel der Juden. Was hat denn das mit den frühen Christen zu tun? Aber auch daran hat uns Pater Kern nochmal erinnert, indem er sagte, die ersten 100 Jahre gab es im Prinzip nicht die Christen, sondern die, was wir heute Christen nennen, waren alles noch Juden. Sie waren Juden von Geburt an und sind das auch geblieben und haben sich immer noch auch als Juden verstanden. Und somit waren sie dadurch, dass der Tempel zerstört wurde, durchaus mit betroffen. Und auch die Christen oder nach ihrem neuen Glauben erhofften ja eine Wiederkunft des Menschensohns, jedenfalls so bald wie möglich. Was ich mit diesem ganzen historischen Rückblick sagen will, ist, dass die Vorstellung von so einem Weltgericht den Menschen damals gar nicht so sehr Angst gemacht hat, sondern es war eher eine Sehnsucht, endlich Schluss mit dem ganzen Unrecht, mit der Unterdrückung, mit dem Chaos. Es wird also nachvollziehbar, warum der Text bei Matthäus so aussieht, so ausgeschmückt wird, weil es für ihn eine Sehnsucht ist. Er will keine Angst machen durch diesen Text, sondern das, was er da aufschreibt, soll eine Lösung sein. Die zweite Perspektive, die ich einnehmen möchte, ist die moralische. Es geht hier ja eben um zwei Gruppen, die werden links und rechts angeordnet, in Gut und Böse eingeteilt. Aber sie sind gar nicht so einfach zu unterscheiden, interessanterweise. Es gibt zwar ganz klare Kriterien, mit denen entschieden wird, wer ewig lebt und wer verloren ist, aber die Gruppe derer, die da links und rechts versammelt werden, die verstehen eigentlich selber nicht, warum sie da und dort eingeordnet werden. Und das ist ja interessant. Zum einen, diese Kriterien ähneln auffallend denen in den Seligpreisungen. Da habe ich ja vor einigen Wochen eine Predigt drüber gehalten. Also dieses sich um die Fremden kümmern, sich der Hungernden annehmen, ihnen etwas zu essen zu geben. Und andere Bilder sind da parallel wie in der Bergpredigt. Aber die da eben links und rechts versammelt sind, die fragen sich, warum sie eigentlich hier und da gelandet sind. Sie suchen in ihrem Leben nach den Situationen, in denen sie das gemacht haben sollen. Auch die, die es richtig gemacht haben, verstehen es zunächst nicht. Das soll uns sagen, dass niemand Grund hat zur Überlegenheit, zur Selbstgewissheit, aber auch nicht zur Verzweiflung. Aus anderen Jesus-Geschichten wissen wir ja, die sich sicher auf der richtigen Seite fühlen, die kriegen ziemlich sicher einen vor den Bug. Und die anderen, von denen es niemand dachte, die können durchaus auf Gnade hoffen. Gut, das ist jetzt noch nicht wirklich tröstlich, aber immerhin eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Und jetzt kommen noch zwei andere Perspektiven. Die dritte, die zeitliche. Es geht eigentlich bei Jesus nie um ein Gericht in der Zukunft, sondern es geht bei Jesus eigentlich immer um die Gerechtigkeit jetzt. Die Botschaft Jesu will nie eine sein, die vertröstet, sondern die in die Gegenwart hineinwirken will. Das Reich Gottes ist im Hier und Jetzt. Und das gilt auch für diese Entscheidung zwischen Gerechtigkeit und Unrecht. Und man kann dieses Gericht, wenn man es jetzt von der Erzählung des Matthäus mal etwas ablöst, man kann dieses Gericht auch so verstehen, dass es praktisch ständig und hier und jetzt stattfindet. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Argument für uns heute, dafür, wie wir das heute verstehen können. Wir leben ja gerade auch in einer Situation, in der Meinungen unversöhnlich aufeinanderprallen. Und es wird immer extremer, was Menschen sich an den Kopf werfen und von dem sie ganz fest überzeugt sind, dass das richtig ist. Und jede und jeder denkt, ihr werdet schon sehen, am Ende habe ich recht. Aber es geht doch nicht darum, wer am Ende recht hat, sondern es geht darum, was heute ist. Es bringt uns doch nichts, wenn wir irgendwann Recht bekommen. Wir müssen heute zusammen das Richtige finden und das Richtige tun und uns nicht gegenseitig dabei behindern. Und ich glaube, das ist genau diese Perspektive, die Jesus in der Frage einnimmt. Dieses Vertagen der Entscheidung, was richtig ist, genau das ist eins unserer Probleme. Es hält uns davon ab, darum zu kämpfen, das Richtige wirklich zu tun. Oder positiv gesagt, wenn wir uns das Gericht eben als ein gegenwärtiges Denken, was hier und jetzt stattfindet, und dann auch diese Kriterien noch ernst nehmen, dann ist doch eigentlich schon alles gewonnen. Denn dann geschieht ja das, was Gott von uns will. Und zwar jetzt. Die vierte Perspektive nenne ich jetzt mal die theologische. Dieses Gericht, was man sich gut so vorstellt, normalerweise als da sitzt eben ein Richter und entscheidet, aber dieses Gericht kann man sich auch vorstellen als eine Offenbarung. Der Richter, der hier auch bei uns hier oben auf dem Schlussstein, das ist Gott, der Weltenrichter, wird er genau hier auch genannt. In unserer Geschichte ist es aber gar nicht Gott, der die Herde teilt und über die Menschen richtet, sondern es ist der Menschensohn, also Jesus. Er redet von sich selber. Nun fragen Sie sich, macht das überhaupt einen Unterschied? Im Ergebnis vielleicht nicht, aber für die Geschichte schon. Denn der Bezug auf ihn, auf Jesus, auf den Menschensohn, der kommt ja immer wieder vor. Jesus ist das ganze Matthäus-Evangelium über als der Überbringer der Gnade gefeiert worden. In vielen Geschichten geht er auf Menschen zu, spricht ihnen Mut zu, nimmt ihnen die Last von was auch immer. Das Urteil dieses Richters ist das Urteil gleichzeitig des Erlösers. Und die Erlösung geschieht dadurch, dass uns die Augen geöffnet werden. Das ist bestimmt an vielen Stellen auch schmerzlich, aber es eröffnet auch die Möglichkeit der Versöhnung. Das Gericht unter dem vorsitzenden Richter Jesus, das stelle ich mir eher als eine Offenbarung vor, wie interessanterweise auch das letzte Buch der Bibel heißt. Der Theologe Eberhard Jüngel hat einmal gesagt, das Gericht legt die Traumata frei und führt mit den Opfern auch die Täter, gerade indem es ihre wohlverdiente Schande offenbart, der Heilung entgegen. Das jüngste Gericht ist das therapeutische Ereignis schlechthin. Das ist so typisch Jüngel, sehr wohl formuliert. Aber was er meint, ist, glaube ich, genau das Richtige. Jeder Mensch wird sich im Gericht so sehen, wie er wirklich ist. Aber jeder Mensch wird eben auch die Gnade Gottes erkennen. Und diese Erfahrung der Gnade, dieses dann komplette Verstehen der Gnade, das kann auch jetzt schon unser Herz öffnen. Diese Aussicht kann jetzt unser Herz öffnen, sodass wir auch jetzt schon anderen vergeben können. Und das, liebe Gemeinde, das macht hoffentlich gute Laune für diesen Sonntag und für die kommende Zeit. Amen.